grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7 heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich weiß nicht, was du mitgebracht hast an Sorgen heute Morgen. Auf jeden Fall freue ich mich darüber, euch zu sehen. Und ich denke, euch zu sehen ist eine ganz andere Sache, als es den Fußballspielern von Borussia Mönchengladbach ging, als sie lauter Pappfiguren auf den Rängen gesehen haben. Ihr seid wenigstens echt, auch wenn ich euch nur auf dem Bildschirm sehen kann. Mir geht es heute Morgen um den Riesen der Ermutigung. Den Riesen der Ermutigung. Schnappt euch eure Bibel und schlagt sie auf bei 1. Samuel Kapitel 27. 1. Samuel 27. Es gibt eine alte Sage und diese Sage berichtet davon, dass der Teufel eines Tages beschlossen hatte, seine Werkzeuge auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Auf diese Art und Weise konnte er sie vielen Menschen zugänglich machen, damit nicht alle Arbeit nur auf ihm lag. Sollten die Menschen sich doch bitteschön gerne gegenseitig selbst kaputt machen. Nachdem er seine Sachen ausgebreitet hatte, kam ein Mann vorbei, um zu sehen, was es da so gab. Auf einem langen Tisch standen alle Tricks seines höllischen Handwerks. Jedes Werkzeug hatte ein Preisschild und in einer Ecke befand sich ein glänzendes Werkzeug mit der Aufschrift Hass und daneben das Schild 250 Euro. Daneben lagen Werkzeuge mit den Aufschriften Bosheit 380 Euro, Kritik 500 Euro, Eifersucht 630 Euro und so weiter. Schließlich entdeckte der Mann ein altes, abgenutztes Werkzeug mit dem Preisschild 12.000 Euro. Neugierig fragte er den Teufel, warum er ein abgenutztes Stück Müll für solch einen riesigen Preis anbieten würde. Der Teufel antwortete und sagte, dieses Stück ist so teuer, weil ich es so oft gebraucht habe und weil es so sinnvoll ist. Der Mann fragte, was ist das? Die Antwort lautete, es ist Entmutigung. Entmutigung. Das funktioniert immer, auch wenn alles andere nicht klappt. Also, heute geht es um Davids Kampf gegen den Riesen der Entmutigung. Drei Fakten werden wir heute Morgen sehen. Erstens, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Zweitens, falsche Entscheidungen haben Konsequenzen. Und der dritte Gedanke ist, diese Depression kann überwunden werden. Zunächst der erste Punkt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. David lebte seinerzeit unter den schwierigsten Umständen, die man sich vorstellen kann. Er war ein Flüchtling, der von einem König gejagt wurde, der fest entschlossen war, ihn zu töten. Wir können uns vorstellen, dass in jedem öffentlichen Gebäude sein Steckbrief hing, wanted, tot oder lebendig. Das heißt, in jedem Augenblick konnte Saul mit einem Bataillon Soldaten um die Ecke kommen, um ihn, David, platt zu machen. Ständig musste David sein Lager verlegen, um seinen Feinden zu entgehen. Zudem stand er unter dem anhaltenden Druck, dem Druck, mehr als 600 Männer und ihre Familie mit Nahrung und Unterkunft versorgen zu müssen. Zweifelsohne litt er an Müdigkeit, Angst und Schuldgefühlen, weil seine beiden Ehefrauen unter solchen Schwierigkeiten leben mussten. Denn auch ihr Leben war ständig bedroht. Könnt ihr euch diesen emotionalen Stress vorstellen, der auf David lastete? Diese permanente Belastung forderte natürlich ihren Tribut. Und David war hoffnungslos, entmutigt und kaputt und absolut am Ende. Liebe Gemeinde, das kann jeden von uns jederzeit erwischen. David begann an den Verheißungen Gottes zu zweifeln und er wurde von dem Geist des Unglaubens gepackt. In dieser Situation traf David nun eine folgenschwere Fehlentscheidung. Und davon lesen wir in Vers 1, ich lese uns vor. David heißt es dort, David dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Da gibt es nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels und ich werde seiner Hand entrinnen. Das war nur der Teil eines Verses. Aber in diesem ersten Teil des Verses lesen wir alleine 5-mal die Worte ich oder mich. Habt ihr gut zugehört? Ich entrinne ins Philisterland. Es gibt nichts Besseres. Und in Vers 3 heißt es, David blieb bei Achish in Gat. Moment einmal. Hier tut sich eine Frage auf. Was um alles in der Welt hat David in Gat zu suchen? Nun muss man wissen, David ist die Heimatstadt von Goliath. Das war der Riese, den David im Handumdrehen mit einem von 5 Steinen erledigt hatte. Wie konnte David nur daran denken, in die Stadt der Philister zu gehen, um praktisch seine Wunden im Wartezimmer des Teufels zu legen? Kapitel 21 berichtet, dass David schon einmal nach Gat geflohen war. Damals geriet David im wahrsten Sinne des Wortes in die Bredouille. Er musste den Wahnsinnigen spielen, um sein Leben zu retten. Er hat in sein Bad gesappert und ist mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. David hat den Wahnsinnigen gespielt, um sein Leben zu retten. Die Philister waren doch die Erzfeinde Israels. Und nun sagt David, es gibt nichts Besseres. Mein lieber David, ich hatte gedacht, der Herr wäre dein Hirte. Zwei Worte kommen mir dabei in den Sinn. Angst und Impulsivität. Zunächst die Angst. Ein Sprichwort sagt eben, Angst ist ein schlechter Ratgeber. David war müde. Er war erschöpft. Er war entmutigt, als er diese falsche Entscheidung traf. Darin steckt eine Lektion für dich und mich. Wenn du müde bist, wenn du erschöpft bist, wenn du entmutigt bist, dann ist eine ganz ungünstige Zeit, wichtige Entscheidungen zu treffen. Ich für mich persönlich habe übrigens gelernt, ich soll keine wichtigen Entscheidungen vorm Frühstück treffen. Meine Frau tickt da ganz anders. Die kann sogar vorm Frühstück schon reden und durchaus auch wichtige Sachen, so scheint es mir zumindest. Wenn ich Entscheidungen vor dem Frühstück treffe, es geht schief. Aber seht, hier ist diese Lektion für uns. Hier ist David. Hier ist David, der fröhliche Liedermacher, so wie wir ihn kennen. Der Bezwinger von Löwen und Bären und Riesen. Und dieser Mann ist nun absolut am Ende. Er kann nicht mehr. Sicher hätte es David in diesem Augenblick gut getan, sich in irgendeine Höhle zu verkriechen und auf Gott zu hören. Vielleicht hätte er seine eigenen Psalmen auch noch einmal lesen sollen. Zum Beispiel hätte er Psalm 16, Vers 8 aufschlagen sollen, wo es heißt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er steht mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Und manchmal denke ich, vielleicht sollte ich auch ab und zu meine alten Predigten nochmal vorkramen und sie mir ansehen und zuhören, was ich damals wohl gesagt habe. Aber noch wichtiger, Noch wichtiger ist die Beschäftigung mit dem Schatz, von dem wir eben gehört haben. Noch wichtiger ist die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Stattdessen, so heißt es, sucht David Gnade, Vers 5, Gnade bei dem gottlosen, götzendienenden Philisterkönig. Das zweite Stichwort, Impulsivität. Das ganze Problem begann mit diesem einen Satz, David aber dachte in seinem Herzen. Als David gegen Goliath kämpfte, da war das anders. Da hat David noch auf Gott geschaut. Und er hatte gesagt, der Herr wird mich erretten. Und dann hat er 5 Steine genommen und gesiegt. Jetzt denkt David in seinem Herzen. Und dann kommt eben in diesem einen halben Vers 5-mal die Worte ich oder mich vor. Was sagt denn das Herz? Das Herz sagt, David, denk doch einmal an dich. Letztlich war es nicht Saul, nicht der Stress von außen, der David besiegte. In einer Phase der geistigen und körperlichen Schwäche denkt David in seinem Herzen. Freunde, nichts gegen Denken. Ich hoffe sehr, dass wir alle denkende Leute sind. Aber Impulsivität heißt, handeln ohne die Folgen zu bedenken. Und es gibt eben auch eine geistliche Impulsivität. Und geistliche Impulsivität heißt, handeln ohne an Gott zu denken. Ich hoffe sehr, dass es uns da anders ergeht. Wie war das bei David zum Beispiel in der Stadt Keila? Das ist Kapitel 23. Da lesen wir 3-mal. David befragte den Herrn. 3-mal. Was ist aus den festen Zusagen geworden, die Gott David gegeben hatte? Was ist aus Davids Berufung zum König geworden? Ist jetzt alles vergessen? Stattdessen fragte er sein Herz und kam zu 2 verzweifelten Schlussfolgerungen des Unglaubens. Erstens, dass Sauls unnachgiebige Verfolgung erfolgreich sein würde und er, David, durch Sauls Hand getötet werden würde. Zweitens, dass er, um sein Leben zu retten, aus dem verheißenen Land in das Feindesland der Philister fliehen musste. Diese Redewendung, höre auf dein Herz, die scheint ja heute brandaktuell zu sein. Ich höre das sehr oft. Sogar bis in die Seelsorge hinein wird Menschen gesagt, höre auf dein Herz. Aber seht einmal, wer auf sein Herz hört, ohne Gott zu fragen, der steht immer in der Gefahr, seine göttliche Berufung im Sinne von Lebensziel zu vergessen und folgenschwere Entscheidungen zu treffen. Der zweite Gedanke. Falsche Entscheidungen haben Konsequenzen. Was wir in unserem Herzen denken, hat immer Auswirkungen auf unser Leben. Vielleicht hat David diese Gedanken nie ausgesprochen. Nicht gegenüber seinen Frauen, nicht gegenüber seinen Vertrauten und nicht gegenüber Gott. Wenn unser Herz sagt, Jesus first, nicht America first, sondern Jesus first, dann hat das Auswirkungen. Aber wenn unser Herz sagt, du musst dich selbst verwirklichen, dann gibt es ebenfalls Auswirkungen. Ganz ehrlich, ich traue meinem Herzen nicht. Nicht, wenn es nicht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes ist. Denn Matthäus Kapitel 15, Vers 19 sagt, aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Zweifel Unglaube, Täuschung, Lüge. Wie viele Menschen geben sich diesen negativen Emotionen und Verhaltensweisen täglich hin? Und diese Schwächen des menschlichen Charakters bringen eben Konsequenzen mit sich. Alle Wege ohne Gott führen früher oder später in die Sackgasse. Wir werden scheitern ohne Gott. Das Misstrauen auf Gottes Führung sollte David schließlich zu fast 1,5 Jahren trügerischen Lebens führen. Vers 7. Ein Leben, welches nur ihm, aber nicht nur ihm, sondern auch seine Leute, seine Frauen, seine nächsten Angehörigen somit, in ganz, ganz große Schwierigkeiten und Gefahren bringt. Zunächst einmal sah alles ja ganz gut aus. Saul hörte tatsächlich auf, David zu verfolgen. Schließlich hatte Saul ja selber Schiss vor den Philistern. Achish überließ David sogar die Stadt Ziklag. Und diese Stadt Ziklag wurde für David und für seine 600 Männer und ihre Familien für die nächsten 16 Monate zum Zuhause. Na bitte, der liebe Gott schreibt eben doch auch auf krummen Linien gerade. Auch so ein Spruch, den man öfters hört. Oder ist das etwa nicht so? Fragen wir uns doch einmal, wie das Leben des David wirklich aussah. Das wird uns von Vers 8 an geschildert. David unternahm mit seinen Leuten von Ziklag aus immer wieder Überfälle auf die umliegenden Städte und Dörfer. Und so kämpfte er gegen Stämme, die zu den Feinden Israels zählten. Überall, wo David hinkam, führte er Krieg, tötete alle Menschen, die dort leben. Alles, was wertvoll war, wurde von den Männern Davids eingesackt und mitgenommen. Aber lest einmal Vers 11. Vers 11 ist absolut erschreckend und zeugt jetzt nicht gerade vom Lebensstil eines frommen Psalmdichters. David heißt es dort, David aber ließ weder Mann noch Weib lebendig gen Gatt kommen und gedachte, sie möchten wieder uns reden und schwätzen. Also tat David, und das war seine Weise, solange er wohnte in der Philisterlande. Das war seine Weise, so sagt die Bibel. David ließ niemanden am Leben, weil er Angst hatte, verraten zu werden. Und wieder einmal war sein Handeln von Angst bestimmt. Wenn David und seine Leute dann zurückkamen, dann fragte der König Achish immer, na, habt ihr wieder ein paar Städte ausgeraubt? Und jedes Mal, wenn dieser einen Bericht über die Überfälle forderte, dann log David. Und David sagte, dass er gegen seinen eigenen Stamm, gegen Juda gekämpft hatte. Dass er Juda angegriffen hatte. Achish sollte nämlich denken, David wäre ein Volksverräter. Und er würde für immer bei ihm bleiben. Mit diesen zweifelhaften Zielen war David überaus erfolgreich. Niemand entkam. Und Achish ließ sich täuschen und bekam von alledem nichts mit. Der Philisterkönig glaubte also fest daran, dass er in David einen treuen Verbündeten hatte. In der neuen Luther-Übersetzung heißt es in Vers 12, und Achish glaubte David, denn er dachte, er hat sich stinkend gemacht bei seinem Volk Israel, darum wird er für immer mein Knecht sein. Ich bin entsetzt, wie naiv Aschich hier ist und auf diesen plumpen Trick reinfällt. Und David, tja, was sehen wir hier? Eine Fehlentscheidung zog nichts anderes nach sich als Lug und Trug, Mord und Unbarmherzigkeit. Schließlich gipfelt es darin, dass Achish David zu seinem persönlichen Leibwächter macht im Kampf gegen Israel. Davon spricht Kapitel 28, Vers 2. Und jetzt landet David in einer Zwickmühle. Jetzt war David ein Gefangener in einem furchtbaren Teufelskreis. Das war nichts anderes als die Konsequenz aus dem mangelnden Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Hier ist der Beweis. David hatte gegen Löwen gekämpft, gegen Bären und gegen den Riesen Goliath und er hatte gewonnen. Aber den Riesen der Entmutigung, den konnte er nicht bezwingen. Im Aufblick auf Gott konnte David Problemen furchtlos entgegentreten und siegreich sein. Sein Leben stand ja auch im Einklang mit dem Willen Gottes. Und das waren die Zeiten, wo David wunderbare, schöne Psalmen gedichtet hat und gesungen hat. Aber als David auf Saul schaute, als er auf die Probleme schaute, irgendwie denke ich dabei an den sinkenden Petrus, da siegte die Angst, obwohl dieser ihm in Wirklichkeit überhaupt nichts anhaben konnte. Und David wurde zum Lügner und zum Mörder. Wenn wir nur auf uns und die Riesen in unserem Leben schauen, dann können wir in eine Abwärtsspirale geraten, in einen Teufelskreis, in dem ein Schritt des Unglaubens direkt dem nächsten folgt. Zwei Dinge haben wir bereits gesehen. Wir haben gesehen, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist und dass Fehlentscheidungen Konsequenzen mit sich bringen. Gott sei Dank kommen wir auf einen dritten Gedanken. Und der dritte Gedanke ist, diese Depression kann überwunden werden. Aber zunächst einmal zurück zur Geschichte im Kontext. Gott hatte den Ausweg aus diesem Dilemma. Und er zeigte sich dadurch, dass die anderen Philisterfürsten wollten mit David keine Verbindung eingehen. Sie sprechen Achish an und sagen, hör mal, wie kannst du nur so naiv sein? Wie kannst du denken, dass David auf deiner Seite steht? Menschenskinder, schick doch diesen David zurück, wenn du gegen Israel kämpfen willst. Und so geschieht's. Aber dann sehen wir eine weitere Konsequenz seiner Fehlentscheidung. In Kapitel 30 wird berichtet, wie David mit seinen Männern nach Ziklag zurückkam. Und als sie nach Ziklag zurückkamen, da erlebten sie einen richtigen Schock. Sie fanden nämlich alles in Schutt und Asche. In der Zwischenzeit waren die Amalekiter in der Stadt eingefallen und hatten alles platt gemacht. Das war ganz sicher die Rache für Davids Übergriff. Und die Amalekiter hatten alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. Auch die beiden Ehefrauen von David waren weg. Was für eine Situation. Wieder Enttäuschung, Entmutigung, Depression. Es heißt, David und seine Leute weinten so lange, bis sie total erschöpft waren. Und schließlich gaben sogar Davids engste Vertrauten ihm die Schuld für die Katastrophe. Und was macht David? Jetzt können wir sehen. David hatte seine Lektion gelernt. Kapitel 30, Vers 6 sagt, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David fragt also Gott. Und Gott antwortet. Und Gott sagt, du schaffst das. Du wirst eure Frauen und Kinder befreien. Daraufhin ermutigt, zog David los und befreite alle Gefangenen. Seine beiden Frauen waren auch dabei. Es gab nicht einen Gefangenen, der nicht gefunden wurde. Auch die Kinder waren alle gesund. Sogar die Werksachen, die die Amalekiter mitgenommen hatten, sie wurden alle gefunden. Obwohl David wieder müde war, obwohl er wieder erschöpft und entmutigt war, wusste er doch genau, was zu tun war. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er fragte nach Gottes Willen. Und in dem Moment, als David entschied, nicht in sich selbst hineinzuhorchen, nicht sein Herz zu fragen, sondern den Willen Gottes zu suchen und keine Kompromisse zu machen, da hatte der Riese der Entmutigung die Schlacht verloren. Meine lieben Freunde, in Zeiten von Corona, in Krisenzeiten, wie auch immer sie geartet sein mögen, ist der Riese der Entmutigung nicht weit. Wie wichtig ist es doch da, dass wir es lernen, auf Gott zu hören und nicht auf die Probleme zu schauen. Das Großartige ist, Gott gibt uns nicht auf. Er lässt uns nicht im Stich. Wie auch deine Krisensituation vielleicht in diesem Augenblick geartet sein mag. Da gilt uns eben 1. Petrus 5, Vers 7, jener Vers, den ich eingangs zitiert hatte. Da sind wir aufgefordert, all unsere Sorgen auf ihn zu werfen, weil er für uns sorgt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre und regiere uns in Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.